Ja, willkommen, liebe Hörer. Heute am Sonntag, den 11. August, wieder nicht mehr so heiß, ein kuscheliger Tag in der Schmitzer Wohnung. Heute gibt es eine Bücherfolge.
Ja, bin schon gespannt, auf welche Bücher du, lieber Christian, Rezensionen vorbereitet hast. Ich habe ja nicht einmal das Google-Dokument gelesen, das du mir als Vorbereitung geschickt hast, und deswegen bin ich genauso gespannt wie unsere liebe Hörerinnen und Hörer. Die Hitzewelle und damit auch unsere erzwungene Unproduktivität wegen akuter 40-Grad-Verblödung ist hoffentlich vorbei.
Ja, mal sehen.
Ja, du hast Bücher mitgebracht, die du besprichst.
Ja, also Sommer ist natürlich in Lesezeit und meine Sommerbücher werde ich ein bisschen versuchen vorzustellen. Das erste Buch heißt Das Buch Gabriel von DBC Pierre.
DBC Pierre, okay.
DBC Pierre, kennst du den?
Ich habe den Namen ein paar Mal gehört im Kontext, und die es mir ratsam erscheinen ließen, das mal zu lesen, aber ich war immer zu faul dazu.
Ja, also das Buch Gabriel, das ist, ich meine, es fällt unter das Genre, wie heißt das so, Rauschbuch.
Rauschbuch?
Ja.
Ist das ein Genre?
Ich weiß es nicht. Es gibt ganz viele Bücher, so irgendwie der Protagonist geht auf einen Zirger mit Drogen und absurden Freunden und erlebt Abenteuer immer ganz nah an der Katastrophe. Das ist eines von diesen Büchern.
Man kennt also Hunter S. Thompson Gedächtnis. Den
Wer ist das?
Fear and Loathing in Las Vegas.
Ein bisschen so, ja. Wobei, lustigerweise, auf dem Klappentext steht ein Vergleich mit Marquis de Sade.
Aha.
Und vielleicht geht dieser Vergleich am Ende noch aus. Im Grunde ist es ja,
also das Buch heißt?
Das Buch Gabriel.
Das Buch Gabriel von DBC Pierre erschienen?
Im Eichborn Verlag.
Heuer.
Ja, ich glaube heuer. Es ist
erschienen im Eichborn Verlag. Okay. Ja. Und es handelt sich also um ein Rauschbuch.
So hätte ich mal gesagt, weil es geht natürlich, der Protagonist, der eröffnet, so im Sinne von, ich will mich umbringen, aber es muss ja nicht gleich sein. Und nach einem kurzen Intermezzo beschließt er sozusagen seinen letzten Trip, also seinen letzten, Bacchanal zu feiern.
Okay.
Die Sache ist die, es beginnt dann auch so eine Episode in einem Rehabilitationszentrum. Und man wird sozusagen, die Idee von dir schon, er will sie umbringen, aber muss sie nicht gleich sein, ich will lieber Rausch. Das entspricht eigentlich so ein bisschen dem Bild von einer manischen Depression. Und er bezeichnet dann dieses Erleben, dieser Manie, dieses Losgehen, sozusagen, man muss den Limbus füttern, sozusagen den Vorbereich zur Hölle oder zum Himmel, ja.
Die Vorhölle.
Den muss man anfüttern mit diversen Mittelchen, um dann den Nimbus zu finden, also den Schein, den absoluten Wahn des Konsums.
Der Nimbus ist erstmal der Heiligenschein.
Ist erstmal der Heiligenschein, aber weißt du, vom Limbus gibt es einen Transfer in den Nimbus und dann geht's irgendwie ganz ab.
Der Protagonist von das Buch Gabriel, genau, im Zuge seiner letzten Orgie. Und stirbt er?
Nein. Also die Geschichte geht, das Lustige ist, er beginnt eben Kontakt mit alten Freunden aufzunehmen, aber dann stellt sich schnell heraus, dass er da in ein Abenteuer verwickelt wird und spricht dann immer von sozusagen dem Geist hinter seinem Nimbus, hinter seinem Rausch ist der Master des Kapitalismus, Master des Konsums, der ihn sozusagen führt zu dieser Konsumationsrage. Und im Endeffekt, was man über das Buch so allgemein sagen kann, es ist der Versuch eines Vergleichs dieser wahnhaften Manie mit dem Kapitalismus. Und was man dem Buch als wirklich anerkennen, zuerkennen muss, ist, es funktioniert im Buch.
wird es im Buch jemals aufgelöst, ob es sich darum, wie, um, innerhalb des Universums des Buchs, ob das Wirklichkeitscharakter hat, dass da hinter dem Rausch eine, sagen wir, spirituelle Wesenheit des Kapitalismus säße, oder ob das nur seine Wahnvorstellungen sind, also oder seine Metaphern, oder wird das nicht aufgelöst?
Es ist, ich, für mich ist es nur ein vollkommen glaubwürdiger, Ausprägung der normalen Wahnvorstellungen. Also.
Okay, also es wird nicht aufgelöst und auf der vorletzten Seite kommt dann der Kapitalismus höchstpersönlich hernieder und spricht zu seinen Kumpels und.
Nein,
okay.
Nein, nicht so. Es ist so, im Endeffekt, es gibt dann immer mehrere Stellen, wo er sozusagen, wo er dann sozusagen Probleme auch für Freunde, die ihm dann doch irgendwie wichtig sind, gemacht hat. Okay, dann geh du mal zu deinem. Handy stilllegen.
Das Handy ist schon ausgeschalten.
Na dann passt ja. Also es sind mehrere so Entscheidungen, so irgendwie, jetzt versuche ich noch den einen riskanten Spielzug. Und wenn der schief geht, kann ich mich ja immer noch umbringen. Ne? Und der spielt dann zuerst in London, in England, dann in Japan und dann in Berlin. Und in Berlin muss er eben mit so einer seltsamen High-End-Kulinarik-Veranstaltungs, sagt man, Orgien-Veranstaltungsindustrie irgendwie versuchen, wo er da seine Position findet. Und diese Orgie wird zunächst, also entwickelt sich von den sinnlichen Spezialisten für das gute Essen und für den guten Wein immer mehr zu einer obszönen Geschichte, die dann auch unterstrichen wird durch die Rezepte bei diesem End-Event, die dann nur noch aus geschützten Arten besteht und eigentlich absurd und immer absurder wird.
Ich sehe den Gesatzvergleich schon, also ich sehe schon ungefähr.
Ja.
Also irgendwie so dieses Ding, erstens einmal seine Superkraft wäre, Superpower wäre sowas wie die Rückhaltlosigkeit im Leben, die Verantwortungslosigkeit, die möglich wird, wenn man sagt, ja, kann mich immer noch anbringen. Also der Nihilismus draufgeschissen, der dann kommt, wenn man draufgeschissen hat. Ist sowas in der Art?
Auch, ja. Ja.
Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hast du dann halt dieses Setup des Schlosses, in dem sich die nihilistischen Libertins irgendwelchen moralisch nicht mehr verortbaren Genüssen hingeben, die aber ihre Kraft nicht daraus beziehen, dass sie wirklich Genüsse wären, sondern dass sie auf irgendeinem Katalog von was könnten wir noch alles machen, aufschreiben. So irgendwie da die Parallelen zu.
Genau. Sagen. Wenn man auch bei Desart so ein bisschen diese, also die so perverse Fantasien, die irgendwie die Dekadenz des Feudalismus und der Geistlichkeit irgendwie versucht so darzustellen und auch als Art sozusagen als etwas Böses darzustellen, vielleicht.
Ich glaube, das ist nicht, was Desart da gemacht hat. Also diese Lesart tut, glaube ich, nimmt Desart moralischer wahr, als er, glaube ich, war.
Ich meine, die bei Justine sind ja sehr, sehr viele so philosophische Zwischentexte zwischen den Orgien, und da geht es eigentlich immer darum, dass das gute Unschuldige keine Chance hat und das Dekadente, Rückhaltslose sich nimmt, was es will.
Bei Desart geht es ja darum, dass das zu begrüßen wäre, dass das rücksichtslose nihilistische Individuum die anderen Menschen, die anderen Körper gebraucht im Sinne des, was bei Canetti der Überlebende ist, der zum Überlebenden wird durch die Masse der Erschlagenen,
okay.
Auf denen er thront.
Ja.
so irgendwie.
Ja, wobei da die Geschichte ist, ist es ja hier auch so ähnlich. Der Protagonist erkennt, also ist in seinem Wahn und erkennt in diesen superreichen anderen Spielern, erkennt er sozusagen Stammesmitglieder, die im Wahn in derselben Welt leben wie er.
Okay.
Sozusagen so. Also das ist ja so auf der Drogenliteratur ganz bekannt, so irgendwie so die Drogenwelt ist anders und die Bewohner dieser Drogenwelt erkennen sich auch gegenseitig.
Sagen wir, ist das Ding sprachlich mehr angenähert, den Rausch abzubilden? Oder ist es so eine journalistische Schnorrersprechweise, wie wir sie von Thompson kennen? Oder ist das irgendwie konventionell runtererzählt? Was ist das sprachlich circa?
Da überfordert mich jetzt ein bisschen, aber es gibt viele solche Sachen wie Wusch und Dings. Es ist schon so eine Sprache, die mehr die in der Sprache auch ein bisschen das Bild im Kopf wiedergeben will. Auch die sprunghafte, die ist blitzartig verstehen, Gefühl macht sich breit und so. Das kommt in der Sprache schon ein bisschen raus. Ja. Und wenn man schon sagen, ich glaube, es wird nicht, also ich möchte, das Buch ist gut, man liest es echt, es macht irgendwie Spaß, auch wenn man der Teil, der halt wirklich Rauschbuch ist, den gibt es halt auch in allen anderen Rauschbüchern. So.
Ja klar, weil viel mehr als das, was man eh schon seit 200 Jahren kennt, gibt der Suff oder die Kifferei halt an interessanten Phänomenen nicht her.
So ungefähr, ja. Wobei natürlich die Settings und der Witz und der Humor ist schon gut und insofern auch spaßig.
Ich freue mich jedenfalls auf dieses Buch. Vielleicht, ja, du.
Am Schluss könnte man noch sagen.
Wie viel von 10 goldenen Schüssen würdest du diesem Buch geben?
Oh, ja, ich meine, das kriegt schon so 7.
7 von 10 goldenen Schüssen. Und am Schluss muss man noch dazu sagen.
Den Protagonisten werden Heilungschancen in Aussicht gestellt, weil ein genialer Ex-DDR-Stasi-Beamter in Berlin scheinbar ein paar Mittel hat, auch diese sich sehr mächtig fühlende Gang zu sabotieren.
Und mit Heilungschancen ist gemeint sozusagen moralische Heilung.
Oder? Und mehr so, keine Ahnung, vielleicht kann er auch ein Leben mit Liebe und Freunde finden.
Also es ist dann schon die Erlösung des Sünders auf Abwägen fast. Geil, jetzt mache ich das noch mehr lesen. Ja. Bin echt gespannt, wie sich das ausgeht.
Ja, also die Geschichte ist nämlich dieser Vergleich, der wahrscheinlich schwierig ist, von der Manie mit dem Konsumdrang. Das ist ja dieser Vergleich, der Junkie ist der wahre Kapitalist. Das ist ja auch Zizek, oder der hat das ja auch gesagt. So,
muss immer.
Nein. Aber das ist so ein Bild, das mir immer wieder so vorkommt. Und das ist eigentlich der pure Konsum. Ein Junkie ist außer Konsum nichts mehr. Das ist
nur Konsum. Bin voll bei dir, aber dazu müssen wir nicht.
Dort habe ich es letzte Mal gelesen.
Den barbarischen Abfrühstücker, alles dessen,
was in der Postmoderne.
Dazu müssen wir also nicht den barbarischen Abfrühstücker von allem, was in der Postmoderne vielleicht noch zu retten gewesen wäre, bemühen, um festzustellen, dass der Junkie der Konsument par excellence ist.
Okay.
Nun denn, DBC Pierre, das Buch Gabriel, 7 von 10 goldenen Schüssen auf der Christian Weißenbecher Sommerliteraturskala von 2013. Nächstes Buch, ich bin begeistert.
Okay. Also das nächste Buch ist Selbstdenken von Harald Welzer. Das war, ich habe so in die Runde reingefragt, hast du nicht ein gutes Sommerbuch? Ich habe nur ein Buch, das ist das, hat mir ein Freund befohlen. Und ich habe mir gedacht, Selbstdenken, Harald Welzer. Ich habe zuerst gedacht, okay, Selbstdenken, das sagen entweder die orgenwahnsinnigen, obskuren Leute oder sagen irgendwelche, die wirklich sozusagen das Schild der Aufklärung ein bisschen wieder in die Welt tragen wollen. Und nach den ersten paar Seiten habe ich beschlossen, das ist möglicherweise doch ein Aufklärer. Und Harald Welzer ist so ein Sozialwissenschaftler, der ist unter die Aktivisten gegangen ist. Er hat, also seine Lebensgeschichte, die finde ich ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr glaubwürdig. Er hat irgendwie so 20 Jahre auf der Uni verbracht um eben als Sozialwissenschaftler zu arbeiten und hat ihm gemeint, ja, die ganzen Studien sagen, es ist seit 20 Jahren dasselbe und eigentlich ist geforscht, also die Daten sind eigentlich da, um jetzt was damit zu tun und keiner tut, also möchte er jetzt irgendwie was tun. Und hat eben, macht im Endeffekt ist das Selbstdenkenbuch wieder so ein, was jetzt wirklich auch ganz, ganz viele Bücher gibt, so dieses in der Zukunft müssen wir ökologisch leben, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen vielleicht auch einfacher leben und so weiter. Das Einzige, was hier ein bisschen hervorzuheben ist, er legt ein bisschen Wert drauf, dass eben so kulturelle Selbstverständlichkeiten großes Hindernis sind. So wie man Dinge eben tut, wie man Dinge eben sagt, sind ein großer Block im Fortschritt, also ein Block im Fortschritt, wo also auch diese sozialwissenschaftliche Perspektive ein bisschen anbietet und die ist nicht uninteressant. Also die mag ich eigentlich ganz gern. Der andere Teil mit dem sozusagen mit dem Nachhaltig und mit dem sozusagen wie viel ist genug? Wie heißt das dieses? Es ist so ein. Wie heißt die Literatur? Ist das die Wohlstand ohne Wachstum? Oder wir müssen weniger betreiben? Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Bücher dazu. Und er hat auch zwei Episoden drin von dieser Textsorte, die ich ja so gern mag, wo er einfach sagt, er erzählt jetzt so ein Szenario von 2050 oder so, so in der Gegenwart, wie er sich halt vorstellt, so. Um einfach mal die Fesseln abzuwerfen und die Vorstellungskraft zu üben und dort, weil dort das ist tatsächlich, also ich mag diese Textworte sehr gern, die auch beim Sharon Lanier auch an ein paar Stellen vorkommt und die kitzelt mich auf eine schöne Art und denke mir, davon könnte man eigentlich ganz gut mehr brauchen. Das ist eine lustige Literaturform. Im Allem kann ich sagen, wenn man nur ein Buch dazu lesen will, zu dem Thema, ist es das wahrscheinlich nicht.
Zu welchem Thema? Zum Einzelnen?
Zu dem, wie sagt man, die Wirtschaft muss anders funktionieren, wir müssen also genügsamer, nachhaltiger, mit weniger Ressourcen mehr reparieren, also diese Geschichte, ja. Wenn man dazu nur ein Buch lesen will, ist das nicht. Aber wenn man jemanden kennt, der sowieso das schon gelesen hat, wenn man darüber reden will, es tut nicht weh und es sind ein paar Sachen, die durchaus Spaß machen.
Darf ich an dieser Stelle einhaken? Während du gesprochen hast, habe ich gegoogelt. Mhm. Ich habe das Ding nicht gelesen, aber ich habe hier auf der Seite jasminrevolution.wordpress.com einen Text von Theodor Marlott gefunden und im Freitag einen offenen Brief, also in der Zeitung, Wochenzeitung unter Freitag Kultur, auf der anderen Seite einen offenen Brief von Harald Welzer vom März dieses Jahres. Der Beitrag auf der Jasminrevolution-Seite.
Kennst du die Seiten?
Na, das waren nur Google-Ergebnisse. Freitag kennen wir natürlich.
Ja, aber was ist dann das Relevante? Weil
und ich würde gerne, weil ich habe das Zeug nicht gelesen, und ich habe die Argumente im Einzelnen jetzt nicht, ich kann nichts dazu sagen, aber ich möchte einen Absatz vorlesen, der da steht. Ein 1,5 Absätze, wenn ich darf. Und die sagen mir für beide das gleiche Freitag und dieses Jasmin. Der Herr Theodor Marlott. Ein neuer Star am Himmel neoliberaler Pseudokritik ist Harald Welzer. In den neoliberalen Medien umjubelt, was man auch beobachten kann, also sage ich jetzt dazu, was man beobachten kann, wenn man ihn googelt. Was sind die ersten Ergebnisse? Ja, in den neoliberalen Medien umjubelt bei Bertelsmann, zuständig für Wege zur Selbst-GmbH, gibt er den Öko unter den Entpolitisierern. Welzer behauptet, der Neoliberalismus sei keine Ideologie und auch ganz friedfertig, denn er sei ja nur ein Konsumismus, der keine Feinde kenne und alle nur mit seinen Produkten glücklich machen wolle. Welzers schreibt viel ab, bei linker Kapitalismus und Neoliberalismus Kritik, die er als eigene Ideen ausgibt, neben diversen Ökoprojekten wie Wälzer vor allem die Entpolitisierung der Menschen fördern. Dosenpfannen statt Konzernkritik, Bio-Kaviar statt Sozialisten in die Parlamente. Dafür murkst der Sozialpsychologe sich ein krudes Welt- und Menschenbild zusammen und setzt auf den Frust der Bürger an der Demokratie, wenn er zum Wahlboykott aufruft. Tut er das?
Super. In dem Buch nicht. Also das bezieht sich auf jeden Fall alles auf ganz andere Texte. Oder auch frühere Sachen, Äußerungen von Harald Welzer.
Das nämlich in der Zeitschrift Blätter für Deutsche und Internationale Politik.
Ja, komm, aber du musst schon ein bisschen bessere Quellen auswählen, welche du vielleicht kennst.
Nur eher, wenn ich daneben bei Google.
Naja.
Okay. Dass, wenn jemand zum Selberdenken aufruft, dass er tatsächlich für...
Setz dich bitte weiter fragen.
Wenn jemand zum Selberdenken aufruft... Deswegen wollte ich mich ja da drüben hinsetzen. Wenn jemand zum Selberdenken die Leute aufruft, was kann er dann wirklich damit meinen, außer Dosenpfand und sich an den Händchen halten? Und
im Grunde ist das der Appell von der Aufklärung von Kant.
Es ist...
Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Ja, aber das Selbstdenken im 21. Jahrhundert ist was anderes. Das Selbstdenken im 21. Jahrhundert, also wenn man das heute sagt, dann meint man damit, schmeiß doch die Krücken weg. Und bei Kant war das, hier, wir brauchen Werkzeug.
Das mit dem Schmeiß doch die Krücken weg gibt es nämlich auch eben für das Wort. Ich kann mich erinnern, so irgendjemand hat mal erzählt, dass über irgendeiner Tea Party Demonstrantin, die irgendwelche absurden antiwissenschaftlichen Geschichten irgendwie da in ihrer Demonstrationsrunde irgendwie Ding und sagen, warum sie das macht, denke, ja, weil wir noch selber denken können, ja. Das gibt's natürlich auch.
Und deswegen wird's mir anders, wenn ich höre selber denken, weil ich weiß, was Leute denken, wenn sie selber denken. Und kennst du den Moment, wir haben das in einem nicht gesendeten Pflaster mal gehabt, kennst du den Moment im Schachspiel, wo die Qualität des Spiels schlechter wird plötzlich und schlagartig?
Wenn man nicht mehr nach den eingeübten Eröffnungen spielt, sondern
versucht selbst zu denken, weil das einfach das Spiel einfach zu unübersehbar ist und es schon Sinn macht, dass es den Spezialisten gibt, der sich nur mit der einen Variante mit dem Damenbauer in der nimmt zur indischen Eröffnung beschäftigt, 20 Jahre, der kommt dann auf alle Varianten.
Ja, ja.
So, das meine ich.
Ja, nur du hast dann auch noch gesagt, da nimmt die Qualität des Spiels rapide ab. Und ich frage mich dann immer, was für eine Qualität Dings das Spiel. Bei Schachspielen geht es ja darum, dass man dann eben unübersichtliche Situationen gelangt und versucht mit ein bisschen Strategie eben auch Spaß am Spiel zu haben oder zu gewinnen oder eben kniefeln zu können. Ich sehe da jetzt dann nicht so den großen.
Man kann das Spiel theoretisch überblicken. Das ist eben, de facto kann man es nicht, aber.
Naja.
Theoretisch müsste es möglich sein, alle Eventualitäten in einer bestimmten Brettsituation zu überblicken. Egal, das führt jetzt wirklich zu weit vom Thema weg. Ja, die Leute sollen selber denken, bitte, finde ich voll dafür. Dafür bräuchte es ein vernünftiges Bildungssystem.
Ja. Ja. Ja, aber trotzdem so die Sache von diesem Selberdenken müssen. Also für ihn ist das Selberdenken wirklich mehr so im Sinne von die Antworten auf die Krisen sind dumm. Weil die Leute und auch die Politiker und auch die Ökonomen über unhinterfragte, eingefahrene Sprechweisen und Denkweisen gerade im Moment einfach nicht hinauskommen. Und dass das mit dem Niederreißen dieser Barrieren, dafür müssen wir auch was tun. Und er sagt so irgendwie die einfach so Beispiele suchen, Vorstellungskraft suchen und Theorie eigentlich zu machen, ja, ist ein Weg und insofern ist er aufgeräumt.
Also ich bin bei dir, und das ist vielleicht ein Thema, auf das wir heute noch kommen, sonst das nächste Mal, Ich bin bei dir, dass es ganz tragisch ist, wenn man irgendwelchen linken Kleinsekten dabei zuschaut, wie sie sich zum 100. Mal die Realität schön schreiben, indem sie irgendwelche Exegeseübungen in marxistischer, also in vulgär-marxistischer Dialektik unternehmen, um irgendein Phänomen sich so zusammenzureimen, dass es für ihre spezielle Denkschule passt. Dass dann unterm Strich rauskommt, dass eh die Richtigen die Guten sind in irgendeinem Konflikt. Und um mehr geht's dann nicht. Dass solchen Denkgewohnheiten gegenüber die Forderung, selbst zu denken, wünschenswert ist, ja und Amen, bin ich voll dabei.
Ja.
Also dagegen trifft diese Forderung völlig. Aber ich glaube eben, dass das, was du über die Tea Party ja gerade vorhin beschrieben hast,
ja,
Irgendeinen Blödsinn sagen, der gerade aus dem Bauch rauskullert und dann sagen, ja, das ist jetzt mein selber Denken und das ist jetzt Ausdruck meiner Souveränität, dass ich dieses Gekullere jetzt für bare Münze nehme. Ja, das ist, glaube ich, das häufigere Problem.
Mhm.
Tatsächlich sind die Probleme, die zahlreichen, die krisenhaften Phänomene, sind partikular und sind nicht allgemein und sind im Einzelnen zu beschreiben und sind ganz unterschiedlicher Natur.
Ja.
Und es gibt ganz viele Probleme, die nicht dadurch zu lösen sind, dass ein paar Leute selber denken, sondern die zum Beispiel durch bestimmte richtige Gesetze zu lösen wären. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sich ereignet hat, war ein technisches Gebrechen, das dazu geführt hat, dass ein unnützer Ausflug ins amerikanische Banksystem von meiner Seite nicht mehr euch zu Gehör gebracht wird, was wohl Subspecie Eternitatis eh besser ist.
Ja, aber wir waren noch, und ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, aber du hast da noch angeführt, du findest, das Problem ist nicht, dass die Vorstellungskraft, die mangelnde, sondern der Verlust der Geschichte. Und ich bin mir jetzt mittlerweile fast sicher, dass da ein Kapitel zur Verlust der Geschichte drinnen ist. Und jetzt kam mir gedacht, vielleicht nehmen wir uns die Zeit und versuchen rauszufinden, was das jetzt eigentlich bedeutet, Verlust der Geschichte. Was heißt das für dich?
Ja, eben, das Problem ist, ich kann jetzt was Subjektives sagen, was unsystematisch ist. Ja,
doch, was
Subjektives. Oder ich kann talking out of my ass, wie du mir heute schon in anderem Kontext vorgeworfen hast.
Es ist da offenbar wichtig, Verlust der Geschichte. Was heißt das?
Die Unfähigkeit, sich die Welt als was vorzustellen, das die Menschen machen. Also das Ding ist ja, was an der Kultur so geil ist, ist, dass sie von Menschen gemacht wird, obwohl sie dem Einzelnen, also dass sie vom Menschen als Gattungswesen hergestellt wird und immer wieder erneuert wird, obwohl sie dem einzelnen Menschen gegenübertritt als bei Geburt schon vorhanden und auch nach meinem Tod noch weiter bestehend. Also obwohl sie dem einzelnen Menschen als Natur gegenübertritt.
Mhm.
Und trotzdem ist das der Teil der Natur, den wir bauen.
Okay.
Also sowas wie der Termitenhaufen, und zu dem gehört Geschichte, Entwicklung, Veränderung, die Art, wie sich der Termitenhaufen verändert. Und das Bewusstsein dafür, dass das was ist, was wir machen und nicht was, das uns geschieht, dieses Bewusstsein ist uns, glaube ich, verloren gegangen, geht uns, glaube ich, zyklisch alle paar hundert Jahre mal verloren.
Okay.
Oder geografisch, ja.
So. Genau. Das ist auch eben ein Buch, das Ende der Geschichte, das ja ausgerufen ist von mir, hat er noch geheißen, Yamoto,
irgendwas in Arbeit. Keine Ahnung.
Das war in den 90er noch, sozusagen, die Welt konvergiert zu kapitalistischen, liberalen Demokratien und damit ist Punkt, im Schluss aus Ende. Also eines von diesen Büchern, uns geht's jetzt besser wie nie zuvor und damit ist gut. Aber, und wo natürlich sich dann alle zu Recht aufgeregt haben, aber dieser Verlust der Geschichte, der ist dann, wenn man wirklich, der tut jetzt irgendwie gerade richtig weh, hat man das Gefühl. Also so den Theoretikern, den Politikern, dieses Geschichte ist eben, wie du gesagt hast, nicht mehr was die Menschen machen. Das ist tatsächlich ein aktiver Schmerz. Ja, dann gehen wir zum nächsten Buch, oder wie?
wie viele von 10 unangezündeten Molotow-Cocktailflaschen gibst du dem Buch selber denken?
Ja, 5.
5 von 10 nicht angezündeten Molotow-Cocktailflaschen, also für selber Selbstdenken von Harald Welzer, erschienen, wenn ich mich nicht täusche, im Weltbild Verlag 2013.
Den Verlag habe ich zuerst nicht aufgeschrieben.
Wenn ich mich nicht täusche, wird schon passen. Mhm. Ja, nächstes Buch. Ich bin schon gespannt. Trommelwirbel.
Ja, Jürgen Habermas. Im Sog der Technokratie. Kleine politische Schriften, Band 12.
Okay.
Das macht der Jürgen Habermas offenbar seit einiger Zeit, dass er politische Schriften und Reden und Vorlesungen in Bändern im Surkamp Verlag. Sehr gut. Im Surkamp Verlag raushaut. Habermas, 84-jähriger, wie sagt man, Philosoph,
politischer Philosoph, Adorno-Schüler.
Hauptberuflicher Adorno-Schüler, ja. Und mit seiner Diskurstheorie auch verdient, kann man mal so sagen. Und das sind eben so, es sind so Sammlungen von Vorlesungen und auch Reden und Artikel von ihm. Und es geht diesmal viel um Europa.
Diesmal heißt in der Sammlung von Artikeln, die eigentlich eh schon seit den 1970er Jahren entstanden sind, oder sind das Artikel, die jetzt...
Das ist erschienen jetzt im März.
Erschienen, aber ist das eine Sammlung von Artikeln zwischen 1960 und 2000?
Nein, die sind von den letzten 15, 5 Jahren, 3 okay. Jahren, sind wirklich aktuell.
Okay.
Genau. Das Lustige, dass er eben so am Anfang hat er noch ein paar Sachen, die ich ein bisschen überlesen habe. Aber das Erste, was mich schon mal interessiert hat, er hat irgendwie versucht, mit Europa auseinanderzusetzen und hat beim Heinrich Heine aus wann ist das? Das ist, glaube ich, spätes 18. Jahrhundert, aus 19. Jahrhundert oder so.
Frühes 19.
Frühes 19.
So spätes 18. frühes 19.
Okay, ja. Der eben schon über Europa und Deutschland geschrieben hat von Paris aus und irgendwie schon also für Habermas auf eine interessante Weise über Europa spricht, so die sinkende Bedeutung der Nationalstaaten, die gefühlte Notwendigkeit, dass das irgendwie eine europäische Gesamtheit wird. Und Habermas schließt halt beim Heine irgendwie an, um irgendwie jetzt nochmal über Europa nachzudenken, auch im Zusammenhang mit der Währungspolitik und der Finanzpolitik und wie sagt man, Fiskalpolitik in Europa mit Deutschland und die Krisenstaaten und die Bilanzen und was auch immer. Und er hat sich eben auch in den letzten Jahren mit Europarecht ein bisschen auseinandergesetzt und eben so auf der Frage, wie Sinn können da Institutionen eben auf welche Weise wirklich demokratisch legitimiert sein und nicht.
Das heißt, es geht eigentlich im Wesentlichen wieder um seinen herrschaftsfreien Diskurs und die Anhängsel desselben?
Glaub nicht.
Gar nicht?
Also es geht nicht um den Diskurs. Also es geht schon darum, der herrschaftsfreie Diskurs ist Grundlage seiner Demokratietheorie, ja? Sicher, okay. Auf jeden Fall. Aber da geht es einfach jetzt um Implementierung und um Gründe und um Änderungen, die vielleicht notwendig sind, auf Antwort, dass der Euro, wie er jetzt ist, zu ernsthaften Schwierigkeiten führt und dass es jetzt, dass die EU, wie sie es jetzt ist, nicht wirklich gut agieren kann und keine wirkliche Währungspolitik machen kann. Und die Frage stellt sich dann ein bisschen so irgendwie, was kann man machen, wie soll sich das entwickeln und wie könnte eine demokratisch legitimierte Institution eine europäische Fiskalpolitik inszenieren.
Ich bin schon sehr gespannt, was er darauf sagt. Kommt die Frühgeschichte der Vereinigten Staaten vor oder kommt die gar nicht vor und er geht von ganz woanders?
Weiß ich jetzt nicht, aber nicht sehr viel. Ja.
Also er geht mit Heine und er geht nicht mit Washington.
Kommt, glaube ich, ein bisschen vor, aber ich mag es da auch nicht wirklich so eine fachliche Rezension davon machen. Die Geschichte ist, was mich mehr beeindruckt hat, war das Lesen, wenn man Habermas liest, das klingt extrem unaufgeregt. Also wirklich extrem unaufgeregt. So unaufgeregt,
dass man sich selber als Leser eigentlich auch gar nicht mehr aufregen mag. Ja? Und man muss dann tatsächlich zweimal hinschauen, an welchen Stellen dann eigentlich wirklich handfeste Hinterfragung und Kritik der gegebenen Verhältnisse sind. Aber sie steht dann schon auch da und sie kommt also so richtig versteckt vor. Und seine Sprache ist ja jetzt auch keine mit großen Stilblüten und so. Ich meine, er hat ein bisschen, also er hat schon komplexe Sätze, die aber auch eben wirklich logisch auch immer aufgehen. Man stolpert nur manchmal drüber.
Holt er das rückbezügliche Fürwort aus dem bekannten aus der bekannten Stilmethodologie der Frankfurter Schule sich?
Das kann ich nicht sagen. Da bin ich viel zu wenig Germanist. Ja, weil irgendwie, man merkt halt, das ist halt wieder eine Sprache, die sie halt in Deutschland auch sehr durchgesetzt hat oder die halt wirklich viele Leute sprechen. Das wirkt sie irgendwie so normal, so wie ein normaler Rechtstext, ein journalistischer Text und so weiter. Aber da ist schon auch nicht wenig scharfe Analyse drin. Und wenn er halt irgendwie sozusagen drüber redet, dass es halt, wenn das Gleichgewicht zwischen Politik und Markt irgendwie aus den Fugen geraten ist, kann in dieser technokratischen Gesellschaft kann es halt irgendwie, können die Interessen von allen halt irgendwie unmöglich angebracht werden oder haben keine Chance. Ich müsste fast das Zitat jetzt raussuchen.
Nur, dass ich das nochmal kapiere. Die Technokraten, also es geht darum, dass die Technokratie als Technokratie bezeichnet er die gegebenen Herrschaftsbedingungen, welche nicht legitimiert sind.
Im Sog der Technokratie, ja, die Technokratie ist nicht legitimiert. Ich suchte jetzt ganz flott
Und ich bewundere wieder einmal deinen überlegenen E-Book-Reader und bemitleide dich gleichzeitig dafür, deine Seele an den dazugehörigen Store verkauft zu haben.
Da, das ist das Zitat. Einer demokratisch entwurzelten Technokratie fehlen sowohl die Macht wie das Motiv, die Forderungen der Wahlbevölkerung nach sozialer Gerechtigkeit, Statussicherheit, öffentlichen Dienstleistungen und kollektiven Gütern im Konfliktfall gegenüber den systemischen Erfordernissen von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ausreichend zu berücksichtigen.
Ja.
Ja, total trocken, aber halt auch irgendwie hat schon auch Schlagkraft dann, wenn es trocken
ist. Wobei es eine klassisch sozialdemokratische Position ist, die so tut, einerseits haben wir die berechtigten Ansprüche ABCDE und andererseits haben wir halt leider die Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit.
Das steht da nicht. Das kommen nur die Wörter vor.
Hier ist die Forderungen der Wahlbevölkerung nach 1, 2, 3, 4, 5 gegenüber dem auf der anderen Seite systemischen Erfordernissen von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum.
Ach so.
Hier dieses, da jenes und jetzt bräuchten wir eine geeignete Vermittlerinstanz. Diese geeignete Vermittlerinstanz könnte, also das ist im Wesentlichen die Vorstellung, was Politik leisten soll aus der Perspektive der skandinavischen Sozialdemokratie um circa 1965, 70, gegen welche es nichts, aber auch gar nichts zu sagen gibt. Ja?
Ja.
Das passt schon. Bloß, solange du daran glaubst, die Grundbehauptung ernst nimmst, wir müssen die Staaten wettbewerbsfähig machen, weil das ein Naturgesetz ist, dass die gegeneinander im Wettbewerb stehen, bist du nach wie vor geschichtsvergessen und nach wie vor notwendigerweise über kurz oder lang das Opfer von irgendwelchen, sagen wir, Siren-Server-abhängigen Aktienkonglomeraten.
Okay.
Würde ich jetzt behaupten. Andererseits wüsste ich jetzt aber auch keine Alternative. Ich wüsste jetzt auch nicht hier die Lösung.
Ja.
Und ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Buch, insofern es von Habermas stammt, also ich würde dem, was da drin steht, wohl mehr, so jetzt wirklich vom Gefühl her, vom Status her, mehr Gewicht beimessen als dem von Welzer.
Ja.
Wobei, was mich stört, ist...
Wobei, beim Habermas ist halt so, im Grunde in dem Buch, was so... Es kommt ja kein Aktivismus raus, ja. Es kommt mehr so dieses, in Europa muss irgendwie stark genug sein, dass es gemeinsame Fiskalpolitik geben kann. Dann sagt er irgendwie, ja, aber Europa besteht halt nur aus Verträgen mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Und sagt, im Grunde müsste man Europa neu gründen. Ja,
damit ist er aber im Wesentlichen bei der Begründung...
Ein bisschen wie.
Auf das bin ich jetzt gespannt, aber nicht jetzt von dir, das werde ich lesen müssen. Ja. Wobei ich darauf hinweise, dass die frühe USA auch nur so eine Art Zollunion war.
Mhm.
Mit auch unterschiedlichen Landessprachen. Mhm. Das hat auch 200 Jahre gedauert.
Ja. Aber das ist ja auch sozusagen, das ist ja auch die Geschichte von diesem, der Euro, so wie er jetzt ist, führt zu echt harten, schwierigen Währungsproblemen für die Handelsbilanzdefizit haben, die kommen echt überhaupt nicht klar damit. Ne?
Also wobei, was mich stört, ist, ich meine, nur an der Aussage, ich nehme an, dass Habermas schlauer ist als das, aber nur an dem Titel stört mich die Behauptung, dass technokratische Herrschaftsmodelle per se schlecht wären. Das Problem ist ja nicht, dass wir...
Die Technokratie bei dir so einen guten Stand bekommen? Das hast du ja schon damals. Das hat man schon ein paar Mal bemerkt.
Also erstens ist in Mage the Ascension in der Old World of Darkness die technokratische Union viel cooler zu spielen als die Traditionsmagier. Das mal erstens. Aber zweitens... Was?
Ja, gut.
Das ist ein sehr privater Grund. Und zweitens habe ich nichts gegen jemanden, der objektivierbare Kriterien setzt und versucht, nach denen zu handeln und weiß, was er tut. Ich bin auch sehr dafür...
Das ist aber auch weil Technokratie ist die Technologie...
Ich rede von Techne, Kunstfertigkeit. Griechisch.
Die Frage ist nur, wie wird das Wort meistens verwendet?
Worum es mir geht, ist, dass ich voll dabei bin, wenn man sagt, wir haben ein Demokratiedefizit und die Herrschaftsmethoden, die wir anwenden, sind das, was mit diesen Herrschaftsmethoden gemacht wird, das ist inhaltlich nicht mehr legitimiert, weil es nämlich objektiver Schaß ist und deswegen die Leute sich mit guten Gründen dagegen wehren.
Mhm.
Vom Flüchtling in Lampedusa bis zum Mittelschichtkind in Berlin-Mitte. Und eben, wie gesagt, zu Recht wehren, weil ganz viel Scheißdreck passiert. Die EU ist ein... In der EU...
Technokratie.
Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass man einem Menschen, der sich auf statistisches Rechnen versteht, einen Schreibtisch hinstellt und sagt, jetzt errechne hier mal eine Statistik, die nützlich ist, und mach Vorgaben. Und dass man versucht, möglichst viel von der Verwaltung und der Herrschaft, also dass man einfach versucht, möglichst viel nicht zu beherrschen, sondern nur zu verwalten.
Okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dass man...
Ja.
Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass Herrschaft durch Verwaltung ausgeübt wird. Mhm. Mir geht es darum, dass man Verwaltung statt Herrschaft betreiben sollte.
Ja, und offenbar
dort, wo es möglich ist.
Manchmal nicht einmal gemessen wird, woraus wirklich ankommt, was man wirklich wissen sollte. Okay. Das ist Technokratie, deswegen hat es einen guten Stand. Aber man kann Technokratie natürlich auch eben als Verwaltung und systemische Zwänge sehen, die halt einem bestimmten Regelwerk, das sich von allein halt nicht mehr ändert.
Ja, aber da kommt dann Herrschaft ins Spiel.
Ja.
Ich habe nichts dagegen, dass man Zeug verwaltet und dass sich Leute um klappernde Kanaldeckel kümmern. Und das passiert zum Teil zu wenig, wenn die Politikerinnen und Politiker, weil sie eben sich nicht um die wirklich grundlegenden Probleme kümmern wollen, weil sie sich nämlich anscheißen, weil sie merken, dass das nicht so einfach geht, irgendwelchen Detailproblemen zuwenden und dann Politik spielen mit Sachen, denen besser gedient wäre durch Verwaltung.
Okay.
Und durch die Herrschaft der Fachleute
okay.
auf den Gebieten. Deswegen sage ich, ich bin nicht gegen Technokraten. Aber das ist natürlich nur eine Vokabelspitzfindigkeit von mir. Ich freue mich auf dieses Buch.
Ist auch nicht so lang, kann man, also ist schnell gelesen.
Und würde gerne wissen, wie viele, jetzt fällt mir kein lustiges Bild ein für
Diskurspunkte, ich weiß es ja nicht,
Argumente. Wie viele von 10, keine Ahnung, wie viele von 10 EU-Kommissariatsstabsstellen du diesem Buch gibst?
Also, dann ein bisschen aus Hochachtung von Habermas, seinem Alter, kriegt er schon 8.
8 von 10, was habe ich jetzt gesagt?
Das, weil ich meine, man kann nicht behaupten, dass das jetzt ein spannendes Prosawerk ist, wo man dann angezündet und erleuchtet davon geht, aber es macht Spaß, man hat das Gefühl, man möchte gern drüber reden, wenn man es gelesen hat. Und diese trockene, genaue Sprache ist eigentlich auch schön zu lesen.
Ja. Cool. Kommt da auch, das fällt mir jetzt gerade ein, aber kommt da auch diese lustige Kritik, die man immer wieder von konservativer und rechter Seite hat, an Political Correctness, die ja technokratisch implementierter Versuch, Politik zu betreiben ist? Dass man einfach sagt, man hat jetzt neue Schreibregelungen für Geschlechterneutralität und so. Ja. Kommt nicht. Okay. Cool.
Also, beruhigt mich. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe die ersten paar, wo es um jüdische Philosophen geht, die noch in den 50er nach Deutschland zurückgekommen sind. Da waren ein paar Forschungsartikel im ersten Kapitel, die habe ich gerade überlesen. Und war dann so halbwegs. Okay. Was Ahnung davon habe. Oder ja. Dann ein Buch, was habe ich noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich glaube, ich erwähne es doch jetzt auch, damit wir endlich vielleicht irgendwann mal wieder was anderes als über Wirtschaft reden können. Wohlstand ohne Wachstum, Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt, Tim Jackson.
Aber nachher ist nichts mehr mit Wirtschaft.
Ich hoffe mal.
Wohlstand.
Aber es ist nun mal so, dass das einfach irgendwie so alle Empfehlungen, die ich kriege, auch wenn ein Buch irgendwo am Tisch liegt, irgendwo ist da der Kapitalismus drin.
Also ich freue mich die ganze Zeit, das muss auch, also ich meine, ich bin ja nun kein Feind des gepflegten Theorieabsorbierens, aber ich frage mich schon langsam, das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinn gepflegte Schwimmbadlektüre, was du da alles so aufzählst.
Naja, also ich meine, dazwischen habe ich noch 3 Krimis gelesen.
Okay, gut, also Tim Jackson, Wohlstand ohne Wachstum.
Ja.
Der Titel verheißt Schauderliches. Erzähl mir mehr.
Ich bin mir sicher, also er hat, glaube ich, in Großbritannien eine Kommission für Wohlstand ohne, also für eine Ökonomie, die Ökonomie noch machen kann und denken kann und rechnen kann, ohne dass es unbedingt ein BIP, ein Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum gibt. Was sie ja in den meisten volkswirtschaftlichen Handbüchern, wenn man sagt, das sind ja oft nicht Theoriebücher, sind ja oft so Gebrauchsanweisungsbücher, kommt die Möglichkeit einfach mal wirklich gar nicht vor.
Ja.
Genau, und das Buch ist, ich mag jetzt ein bisschen nur über den Stil und nicht über den Inhalt reden, weil ich es eben noch nicht ganz gelesen habe, aber also es ist wirklich angenehme Prosa, leicht so gut zu lesen, und wenn irgendwo eine Referenz ist, wird auch ein bisschen die Geschichte dazu, also was das Buch war, wann es geschrieben worden ist und von wem und wieso, für meine Bedürfnisse wirklich ausreichend erwähnt. Und vom Inhaltsverzeichnis sind auch ganz viele Dinge, wo ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, verdammt nochmal, keiner von diesen Ökonomen, die so irgendwie so allgemeine Ökonomiebücher, so die nicht nur für Spezialisten sind, schreiben, habe ich immer das Gefühl gehabt, die sprechen irgendwie das nicht an, die sagen einfach nicht, wir haben das dass im Fernsehen eigentlich und die ganzen also die Ministerien und die Veröffentlichungen von Staatshaushalten, die veröffentlichen zwar die Zahlen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich sollten die ganz andere Zahlen interessieren. Und dem Jim Jackson, der kommt ein bisschen daher und sagt, ja, also wenn du eben so irgendwie den Kuchen umdrehst und nicht nur sozusagen, es gibt das Kapital und das muss irgendwie vermehrt werden und das Produktion und wie geht das, sondern irgendwie, es gibt halt eine Welt mit Ressourcen, wie kann man da wirtschaften und das und sozusagen die Kapitalismus, die Geldwirtschaft ist halt irgendwie ein Subsystem davon. Wie kann man sozusagen eine Makroökonomie mit diesen Prämissen überhaupt formulieren? Sind dann eben so Zahlen wie das BIP vielleicht nicht ganz wichtig? Gibt es dann vielleicht noch andere Zahlen, die relevanter sind und die man messen kann? Und es sind ganz viele so, er versucht eben ein bisschen in der Geschichte zu suchen, nach Beispielen, wo das eine oder das andere passiert ist. Zum Beispiel, dass Wirtschaftswachstum nicht immer notwendigerweise mit dazu zusammenhängt, dass die Leute gesünder oder ein besseres Leben haben, sondern manchmal hat tatsächlich auch ein Schrumpfen der Wirtschaft, weil halt die Struktur trotzdem funktioniert hat, wie zum Beispiel in Kuba nach den 90er Jahren sind die Leute sogar gesünder geworden, weil irgendwie das medizinische System da war und gut war und ein bisschen sind halt die Ressourcen knapper geworden. Und sagen die Fülle, aber die Leute sind gesünder geworden, haben länger gelebt und irgendwelche andere bestimmte Krankheiten sind zurückgekommen. Also im Sinne von nicht nur Wirtschaftswachstum macht irgendwie das Leben besser, sondern eben auch Struktur und so weiter. Und das ist halt ein Ökonom, der eben wenn zum Beispiel Adbusters die Kick It Over Kampagne, hast du von dir was gehört?
Na, aber bleiben wir mal bei dem Buch.
Ja, also er ist halt einer von den Ökonomen, der da versucht, die Ökonomie aufzubauen und halt wirklich eine Ökonomie, die dann auch auf der Uni im Fach Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft unterrichtet werden
könnte. Dreierlei dazu. Erstens, ich habe das Buch nicht gelesen und bin jetzt wirklich, also von den Sachen, die du bis jetzt aufgezählt hast, ist das Erste, das ich mir unbedingt ausbauen muss von dir. Weil das ein sehr, sehr, sehr hoher Anspruch ist und ich mir nicht vorstellen kann, wie jemand eine Wirtschaft beschreibbar machen will, die wirklich ohne Wachstum, also eine Makroökonomie, die ohne Wachstum funktioniert.
Ja. Aber man muss sagen, es ist, glaube ich, 2011 das erste Mal erschienen. In dieser Ausgabe, die ich habe, sind 4 Vorwörter von deutschen Politikern drin.
Ja, so viel dazu. Die Politiker würden sich das ja alle wünschen. Zweiter Punkt, ich bin wirklich gespannt, ich enthalte mich jetzt einmal meiner Stimme, dass ich, wenn ich gefragt würde, was ich dazu sage, wenn das irgendein Hansel mit den landläufig bekannten Argumenten mit Regionalwirtschaft, wenn mir sowas erzählt würde, dann würde ich darauf hinweisen, dass wir seit 150 Jahren wissen, dass die Kapitalien dazu verurteilt sind, miteinander zu wetteifern und dass das notwendigerweise zum Wachstum führt im Kapitalismus und dass du das Wachstum nicht ohne den Kapitalismus abschaffen kannst und so weiter. Das, was du von mir eh schon ein paar Mal gehört hast.
Ja.
Wenn du mir aber sagst, nein, das ist ein Makroökonom, dann bin ich sehr gespannt darauf, was er schreibt. Ich befürchte fast, es wird sich um einen Buchhalter handeln, der halt buchhalten kann und zufällig irgendwo Makroökonomik liest. Aber ich bin wirklich, ich enthalte mich des Urteils und bin gespannt, vielleicht hält er, was er verspricht. Soweit ich den ersten Teilband des Kapitals verstanden zu haben glaube, erscheint es mir absolut unmöglich, was die Wunderdinge erscheinen mir also unmöglich. aber ich will zuerst lesen.
Ja, ja.
Dies ist der erste Einwand.
Ja, muss mal kurz nachschauen, wie weit ich das schon gelesen habe. Ich habe es gelesen.
Ich erzähle inzwischen weiter.
Ich habe 50% gelesen. Ja.
Ja, gut, wurscht, ich, wie gesagt, darüber reden wir vielleicht, wenn wir es beide gelesen haben, dass es dann wieder mit dem Herrn lang geht. Zweitens, was ich davon halte, zu sagen, ja, die Ressourcen auf der Erde sind begrenzt und deswegen dürfen wir nur über sie reden, kannst du dir, glaube ich, auch denken.
Was denn?
Auf ins All.
Ja.
Also das ist kein Argument so rum oder so rum. Natürlich bin ich.
Aber wir haben ja auch schon geredet, dass auf ins All, dafür müsste man, um wirklich das All wirtschaftlich zu benutzen, müsste man einen Weltraumaufzug bauen.
Ja, ja, über den müssten wir nochmal gesondert reden und das gerne in einer Sondernummer auf ins All oder so.
Gibt es einen schönen Podcast über den Weltraumaufzug von Tim Pritlöff in Raumzeit? Der ist fantastisch. Also der ist wirklich so...
Bleib. Zukunft.
Ja. Weltraumaufzug-Podcast kommt in die Links.
Ja.
So, also... dass das so rum oder so rum kein Einwand sein kann mit, wir müssen nur die Ressourcen auf der Erde anschauen, dass aber das menschenwürdige Dasein aller Menschen, die die Entfaltung aller Individuen nach besten Möglichkeiten, dass das ein Ziel sein muss, das hat damit gar nichts zu tun. So.
Mhm.
Deswegen ist das mit begrenzte oder unbegrenzte Ressourcen für mich kein Thema. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, das waren eigentlich die zwei Hauptpunkte. Das Dritte ist, ich befürchte halt ein bisschen, dass die ganz falschen Leute sich da draufsetzen werden und dann irgendwas vom ewig zyklischen der Agrargesellschaft säuseln werden.
Es eignet sich ganz schwer für irgendwelche Sachen.
Na, weil dieses Gesäusel habe ich in letzter Zeit öfter vernommen.
Ja, ja.
Werde mir die Freiheit nehmen, auch die Volkswirtschaftler und Ihnen unseres Vertrauens, lieber Christian, zu diesem Buch genauer zu befragen.
Das stimmt, das wäre eine gute Idee.
Gut, viele sich im Grab umdrehende Studenten des wissenschaftlichen Leninismus, nein, das sagen wir es anders, wie viele Tragödien of the Commons gibst du dem Buch Wohlstand ohne Wachstum?
Ach, erst wenn ich es gelesen habe.
Okay.
Also bis jetzt irgendwie das beste Wirtschaftsbuch überhaupt, was ich jemals gelesen habe, aber ich habe noch nicht sehr viele Wirtschaftsbücher gelesen.
Im Sog der Technokratie ist auch ein Wirtschaftsbuch.
Naja.
Okay.
Politische Philosophie, ja. Ja. Zu dem Wirtschaftsbuch. Ich habe heute ein Interview im Falter, einen Link gefunden, wo der Adbusters Gründer interviewt worden ist, weil Adbusters Occupy Wall Street Fame, die früher auch diese Spoof-Kampagne gemacht haben, und irgendwie auch gesagt hat, so sinngemäß, ja, das Spoof, das ist langweilig geworden, das hat eine Zeit lang funktioniert, aber jetzt funktioniert das irgendwie überhaupt alles nichts mehr. Sie fokussieren sich jetzt gerade auf die Kick It Over-Kampagne und die richtet sich an Wirtschaftsstudenten, und damit die Wirtschaftsstudenten die richtigen Fragen stellen und fordern, eben andere Ökonomie unterrichtet zu kriegen.
Handelt es sich dabei um deine fünfte Rezension oder ist das ein Ausflug in was anderes?
Das ist nur so ein... es handelt sich insofern, er ist ein möglicher Kandidat, also diese Art von Ökonomie meinen die, glaube ich, dass sie unterrichtet haben wollen.
Okay. Aber ich warte jetzt schon gespannt, welches nicht-ökonomische Buch du noch gelesen haben wirst. Weil ich freue mich jetzt schon echt drauf, wenn wir wieder über Fiction reden können. Für Wirtschaftstheorie ist es gerade noch ein bisschen zu warm.
Okay.
Und ich will schon ganz dringend rauchen.
Echt? Magst du aufhören?
Na, mach einmal. Was ist denn das letzte Buch, was noch ist?
Eigentlich sind die Bücher, die ihr rezensieren wollt, fertig. Ich habe noch 3 Krimis gelesen. Und ich hätte noch die Rezension von der Pia Reiser auf FM4 von The Newsroom und The Newsroom, die Serie. Aber das kann man alles machen.
Aber dann erzähl noch kurz von der Kick It Over Kampagne, weil das gehört dann schon noch dazu. Ich habe gedacht, das ist jetzt nur die Überleitung zu noch einem Buch gewesen.
Aber nein.
Erzähl weiter, Kick It Over Kampagne.
Kick It Over Kampagne ist ein Aspekt von den Meme Wars von Adbusters. Und soll sozusagen auf den Campi dieser Welt den Studenten Designs und Formulierungen in die Hand geben, dass sie irgendwie die Lehrveranstaltungen kriegen, die sie haben wollen. Und den Leuten, die sie nicht mehr hören wollen, das eben ein bisschen unangenehm machen. Ganz so ähnlich wie die Kampagne, wie der Mario Matzel sie auf der Uni Graz mit seinen Studenten führt.
Okay. Man möchte denken, dass es dafür einfach sinnvoll wäre, nein, ich mag gar nichts sagen.
Sich in die Studienrichtungsvertretung wählen zu lassen und in den Kommissionen darauf beharren.
Ja, genau.
Man möchte man denken.
Aber das Problem ist erstens einmal, dass Universität ja auf verschiedenen Orten der Welt verschiedenes heißt. Mir ist eingefallen, das ist ja Blödsinn, was ich gesagt hätte, weil erstens heißt ja Universität nicht überall so etwas öffentlich Verwaltetes wie bei uns. Das gibt es ja auch in ganz anderen Geschmacksrichtungen.
Ja.
In den USA zum Beispiel ist die Universität ein privater Dienstleister, der dir private Dienstleistung verkauft. Und zweitens geht es ja hier nicht, wie ich jetzt zuerst fälschlicherweise angenommen habe, um fachliches Wissen, sondern es geht um die Herrschaft über die wirkmächtigen Diskurse. Weil Wissen kannst du dir überall aneignen. Ich würde sonst vorgeschlagen haben, ja Leute, dann geht's in
die... Erwirtschaften ist nur Lernen von wirkmächtigen Diskursen. Es gibt da ganz wenig Empirie und wenig Modelle.
Nein, was ich meine ist, du hast einen Begriff von Universität aus den 60er, okay. 70er Jahren, der sagt, das ist Wissen, das ich dort kriege, das kann ich mir woanders nicht holen. Mhm. Und heute ist aber so, ich habe eine super Einführung in die Volkswirtschaftslehre von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert als Podcast von einer Universität auf meinem Rechner liegen. Mhm. Ich brauche nicht ein Uni-Zertifikat, wo draufsteht, dass ich das besucht habe. Ich brauche kein Zeugnis dafür. Das Wissen erwerben geht unabhängig vom Uni-Besuch. Und das meine ich, ja? Mhm. Darum geht es mir hier. Du machst mich gerade voll nervös. Und ich meine damit, ich wollte eben zuerst vorschlagen, man müsste in die Studienrichtungsvertretungen reingehen und sagen, Marx auf den Lehrplan und von mir aus noch Keynes.
Ja, aber Marx...
Aber, unabhängig jetzt von wie gut Marx im Einzelnen dazu geeignet ist. Aber es geht ja nicht darum, dass die Leute ihren Marx und ihren Keynes und wie sie alle heißen lesen, weil das kann ich ja unabhängig von der Uni auch. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Dinge in den realen wirkmächtigen Zusammenhängen, also in den realen wirkmächtigen Machtstrukturen, Männerbünden oder Frauenbünden oder einfach Berufsnetzwerken, Freundeskreisen, dass das, was verhandelt wird, eben nicht der Bullshit, der Mises-Anhänger und der Neoklassiker ist, sondern irgendwas Sinnvolles. Und das erreiche ich tatsächlich nur, indem ich diese Art von Kampagnen mache. Deswegen, also zumindest vermute ich, dass das die Motivation ist. Mhm. Jetzt habe ich mich einmal selbst und alleine äußert und durch den Hof dieses Themas geführt. Und jetzt habe ich damit also meinen Senf zugegeben.
Ja. Und ich habe ein Perironen-Buch gelesen.
Ja.
Perirodan 2710 Haluter Jagd.
Schön.
Hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte.
Lustig ist, wie sie auch immer wieder die Kurve kriegen, dass der Kapitalismus auf Erden doch noch immer herrscht. Obwohl wir
bei Perirodan?
Ja, ja. Obwohl die Utopie ist. Aber dann zwischendurch blitzt sowas auf. Ja, das ist ein Geschäftsmann.
Okay.
Haluterjagd, ist das noch eine Geschichte, wo sie gegen die Tellerköpfe kämpfen oder kämpfen sie schon mit den Tellerköpfen gemeinsam gegen irgendwelche Kosmokraten? Frage.
Also, das ist eine Abenteuergeschichte auf einem entlegenen Planeten. Es geht zwar irgendwie hintenrum um irgendwelche Machtbeziehungen dahinter, aber es ist ein außerirdischer Jäger, der einen Freund von Perirodan jagen.
Der Atlan.
Was? Ja, gut. Ah, auf jeden Fall. Das ist auf einem einsamen Planeten mit komischen Strukturen.
Ja, ich bin ja jetzt wieder ausgestiegen aus dem atopischen Tribunal, aus der Serie, die gerade läuft bei Perirodan. Ich bin deswegen ausgestiegen, weil ich schlicht und ergreifend nicht mehr nachgekommen bin mit dem Lesen. Der Rhythmus, in dem ich diese Art von Zeug mir reinsauge, ist zu langsam für den wöchentlichen Rhythmus, wo es nachgeschoben wird.
Echt?
Obwohl es eh nur kurz zum Lesen ist, aber...
Ja, der nächste ist dann wieder vom Leo Lukas, von unserem...
Ja, kommt schon wieder.
Science Fiction Export. Ja, lassen wir das heute ein Bücherpodcast sein. Und
ein Bücherpodcast gewesen sein, ja. Möge das atopische Tribunal uns gnädig sein, lieber Christian.
Ja.
liebe Hörerinnen und Hörer, bald kommt die Nationalratswahl auf uns zu. Es wird unterhaltsam, auch wenn die Naturgesetzpartei leider nicht antreten darf. Aus den ideologischen Fliegerinnen und Flieger. Ja, danke für die Vorstellung, für die Einführung in deine Ferienlektüre.
Ja.
Und entschuldigt bitte den technischen Fehler, liebe Hörerinnen und Hörer, der an einer Stelle einen Schluck auf im Hörvergnügen beschert hat.
Na gut. Ja, danke schön.
Danke euch. Ciao, ciao.